Moin Leute und herzlich willkommen zur 53. Folge Dreipunktaufnahme. Wir sprechen heute über Unkrautbestimmung und ob man wirklich 60 Unkräuter mit lateinischen Namen lernen muss. Wir sprechen darüber, wie KI in der Landwirtschaft eingesetzt werden könnte und was da so Bedenken dafür sind. Und es geht um übermäßigen Gummiverschleiß. Also viel Spaß bei der Folge.
Die durstig. Du auf deinen Kaffee oder dein Grenadier durch deinen schweren Fuß?
Ja, der ist auch richtig durstig auf Diesel. Du hast eben was von 11 Litern gesagt, von einer Bekannten.
Von meiner Schwägerin.
Das ist eine Traumvorstellung.
Ich weiß ja nicht, was ihr falsch macht. Also, guck mal, wenn ich jetzt, okay, ich meine, die Unterschiede zwischen Grenadier und X3, die haben den gleichen Motor und das gleiche Getriebe. Ich habe 340 PS und sie hat 249 PS. Ihr Auto wiegt eine Tonne mehr wie meins und sie braucht 11 Liter und du sagst zu mir, boah, wie fährt ihr ja richtig günstig. Wenn du mit 15 Liter fährst, mein Freund, dann brauchst du fast das Doppelte an Sprit wie ich. Und glaub mir mal, mein Fuß ist auch schwer. Also, das habe ich schon von vielen gehört. In der Werkstatt jedes Mal so, hey, meine Reifen, sag ich zum Uwe in der Werkstatt, Uwe, das waren die teuersten Sommerreifen, die ich in meinem ganzen Leben je gekauft habe. Du hast gesagt, das ist die Endstufe. Das waren irgendwie diese Sportkontrakt 7 oder so. Die ganzen Scheißreifen haben 1.400 Euro gekostet und nach 17.000 Kilometern waren die unten. Dann sage ich, wie kann das sein? Dann guckt der und sein Sohn, stehen sie neben mir, gucken so auf den Boden. Sag ich so, was hat das jetzt mit dem Boden zu tun? Nicht mit dem Boden, mit deinem Fuß. Und ich habe mir sehr verarscht, ich mich selber. Aber wie sie so beide so ganz unschuldig dastehen und auf meinen Fuß runtergucken.
Ja, du fährst die Schwäbische Alb ja wie den Nürburgring. Das ist auch kein Wunder, dass deine Reifen dann so aussehen.
Weißt du, was ich festgestellt habe? Dieses
Für Trackday-Autos sind 17.000 Kilometer viel.
Ja, ich weiß. Aber ich hab jetzt analysiert, ich komme mit meinen Winterreifen immer deutlich weiter, weil ja die Sommerreifen haben ja ein weicheres Gummi, um dann eben eine bessere Kurvenlage zu haben. Ja. Scheiß auf
und
die Kurvenlage,
Alter. Du die Kiste
Alter.
Im Sommer durch die Gegend peitscht, Junge.
Ja, im Winter doch auch. Glaubst du, ich fahre im Winter langsamer, oder?
Ja, im Winter hast du aber weniger Reibung. Normalerweise.
Ja, also mein Plan ist jetzt, also ich habe ja jetzt auf dem M40 sowieso für den Sommer diese neuen Felgen auf den 21 Zoll Sommerfelgen, neue Reifen auf den Sommerfelgen und die fahre ich jetzt natürlich runter, aber mein Plan ist jetzt eigentlich auf beide Felgen einfach Winterreifen drauf zu machen und einfach nicht wegen der Bereifung zu tauschen, sondern einfach von O bis O halt ein halbes Jahr mit den einen und ein halbes Jahr mit den anderen fahren und fertig. Weißt du, ich meine?
Ja, du weißt schon, dass Winterreifen eine noch weichere Gummimischung als Sommerreifen haben und dass es auf jeden Fall kontraproduktiv ist.
Aber trotzdem halten meine Winterreifen immer länger. Und zwar deutlich länger.
Ja, weil du die im Winter fährst und nicht, weil es Winterreifen sind, Junge.
Ja, was soll ich dann
okay,
machen?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreipunktaufnahme mit den Reifenspezialisten Klaas und Jonathan.
Ja, also wenn du
der täglichen Dosis Wahnsinn.
Wenn du doch hier so ein Reifenspezialist bist, lieber Klaas, dann erklär mir, wie kann ich, schau mal, rechne das mal um. Wenn ich rechne bei 1.400 Euro bei 17.000 Kilometern, dann sind es fast 100 Euro für 1.000 Kilometer nur für Reifen.
Ja, dann musst du 10 Cent auf deine Kilometerpauschale draufrechnen, dann passt wieder.
Ja, habe ich jetzt auch schon gemacht und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass mich einmal...
Du kannst ja auch in der Rechnung, wenn du Rechnung schreibst, machst du einfach Fahrtkosten getrennt. Einmal mal Fahrtkosten und dann Reifen zuschlagen.
Ja, genau, also, ja, genau.
Richtig asozial.
Nee, also ich hab ausgerechnet, dass mein Auto mich jeden Tag allein, um einmal ins Gestüt zu fahren und wieder heim, wenn ich wirklich eine Kilometerpauschale von 55 Cent angebe und ich finde, das ist jetzt bei den jetzigen Spritpreisen nicht überkrass, dann kostet mich mein Auto nur zum Hin- und Zurückfahren 35 Euro. Dann denke ich mir, Alter, da geht ein Viertel vom Zahltag geht schon mal fürs Auto weg. Das lohnt sich. Ich brauche nicht mehr nach Marbach fahren. Da spare ich mir einen Haufen Geld im Jahr, wenn ich mein Auto einfach daheim stehen lasse und fertig. Ich verdiene dann zwar kein Geld in Marbach, aber ich gebe auch ein Viertel weniger aus.
Ja, das ist aber...
Hä? Oder ist jetzt eine Milchmädchenrechnung?
Das ist genauso eine Milchmädchenrechnung wie, ja, keine Ahnung, ich spare nicht mit der Spritze los, weil es zu teuer ist. und dafür geht mir mein ganzer Weizen zugrunde.
Hä? Ja, nein, ich habe ja auch noch die Möglichkeit, Geld zu verdienen außerhalb von Marbach. Deswegen muss ich mir jetzt die Frage stellen, wie lohnenswert ist das? Du könntest
den Weizen auch hacken. Okay.
Das wäre, genau, also um jetzt in deinem Bild hier weiterzureden, ja, es gäbe eine andere Möglichkeit, gegen Unkraut vorzugehen.
Ja, apropos Unkraut, bei uns wächst ja ab und zu mal die Folgenausfallhirse. Tatsächlich, letztes Mal haben wir einen Gast gehabt, auch mit dem Thema Hopfen, eigentlich ganz interessant, aber da hatten wir auch nicht so richtig Ahnung von und ja, ich sag mal, da ist der rote Faden auch ein bisschen verloren gegangen und da wollten wir auch ein bisschen zu viel Betriebsinfo haben. Deswegen nehmen wir die Folge nochmal neu auf mit ein bisschen mehr Hintergrundinfos, damit das auch eine ordentliche Folge gibt und dann dürfen wir euch auch den Gast nochmal ordentlich vorstellen.
Vor allem auch interessant, eine interessante Kultur, was auf jeden Fall für uns auch spannend wäre, ich sag mal, das auch wirklich mehr zu lernen oder zu verstehen, damit wir das dann auch hier anständig besprechen können, oder?
Genau. Aber ein bisschen durcheinander von der Struktur, vom Gesprächsablauf. Das müssen wir nochmal ordentlich machen. Und deswegen, aber wie gesagt, war echt, also wir haben ja eigentlich gar keine Ahnung davon, ne? Muss man ja auch ehrlich gestehen, ne? Das ist so gar nicht.
Ich habe ja, als ich im Osten war, 2020, habe ich, da war auch so eine Hopfenplantage hinter dem Hof. Und damals habe ich eine Umfrage gemacht, ob die Leute wissen, was es für eine Kultur ist. Ich meine, man erkennt es ja schon an den Drähten, dass es so hochgehängt ist und so. Damals war Antwortmöglichkeit Hochwuchs Ringelgurke. Ich müsste mal nochmal raussuchen, wie viel Prozent dafür gestimmt haben. Ich glaube, das waren fast 15%, die das angeklickt haben. Wahrscheinlich schon aus Prinzip auch so ein bisschen. Die meisten haben mit Sicherheit gewusst, dass es das nicht ist. Aber ich glaube, wäre mal ein interessantes Thema. Also wir gucken, dass wir das dann irgendwann mal noch besser verpacken können und das nochmal anständig neu aufnehmen und euch das dann mit ordentlichem Mehrwert weitergeben können.
Genau. Ansonsten, ja, der Hopfen muss irgendwann angeleitet werden bald, aber wie sieht es bei dir landwirtschaftlich aus? Was ist bei euch los? Habt ihr schon den ersten Schnitt gemacht?
Klasi-hasi.
Bei uns fangen die ersten bald an? Wirklich?
Du wirst mich auslachen, wenn ich dir sage, dass wir in Marbach gerade Wiesen striegeln, Wiesen egen und mit der Walze nachsehen. Wir sind so, nicht weil wir betrieblich das nicht auf die Kette kriegen, sondern wir sind einfach, ja, weil einfach unsere, also wir, ganz Marbach ist auf der Alb und die meisten oder viele Flächen hängen halt in so ganz kalten Tälern drin, wo einfach ein unglaublich später Vegetationsstart ist und das ist jedes Jahr das Gleiche. Ich bin am Wiesen walzen und, also ich habe jetzt gestern auch gewalzt und diese Woche mache ich vollends fertig. Unsere Grasnarbe ist wie im Winter, da ist noch nichts gewachsen und die Leute silieren. Also so, aber es ist jedes Jahr das Gleiche. Da ist einfach der Fortschritt einfach extrem weit auseinander. Und jetzt haben wir ja hier diesen neuen Einbeckstriegel, mit dem ich jetzt letzte Woche ein paar Tage gefahren und dann noch haben wir noch so eine SMS-Walze, so eine 5 Meter, so übles schwere Ding. Aber auch mit Nachsatzstriegel. SMS-Walze. Ja. Schon mal gesehen?
Ein Short Messaging Service.
Ja, genau. Ja.
Walze?
Ich hab so gehofft, dass du da kein Gag drüber machst, aber ey, du kannst dir.
Das war doch klar, Mensch.
Dumme Frage, bist du schon Vater? Hast du irgendwelche Kinder, von denen ich nichts weiß? Oder warum kommst du hier mit so Dad-Jokes jetzt ums Eck? Die kommen von
alleine. Kann ich nichts machen. Gar nichts. Okay, erzähl weiter.
Komm. Nee, und ja, also die Walze ist eigentlich richtig geil. Die hat vorne eine Schiene, also so eine Planierschiene. Und dann dahinter einfach das so ein APV-Streuer, wo da einfach über die Schläuche so ganz simpel das in den Striegel rein dosiert und dann einfach so ein bisschen, also die Striegel, das sind nur so einzelne Zinken runter, aber die sind richtig aggro eingestellt, also die, das ist schon fast wie so ein Schlitzgerät, wie so ein Fredo. Und dann fliegen da halt eben die Samen dazwischen, dann kommst du danach mit der Walze, walsch das alles einmal nochmal an und dann ist gut. Also eigentlich macht es eine geile Arbeit, muss ich sagen. Und dann bin ich da am Samstag noch mit der Drohne drüber geflogen und dann, ich meine, bei uns ist ja alles arrondiert, gell, also ich habe da 45 Hektar gewalzt und das sind halt auf 5, ja, ich bin noch nicht ganz fertig, ich muss am Montag noch was machen, Aber halt 15 Flächen, alle direkt aneinander liegen, nur mit halt Zäunen getrennt. Und wenn du da mit der Drohne drüber fliegst und dann siehst halt die eine Weide, habe ich dann halt in die eine Richtung gezogen und die andere in die andere. Es sieht so geil aus, wirklich. Es ist ein Bild für Götter, wenn du dann oben diese Striche und ich bin da, ich habe da echt so einen inneren Monk und es ist für mich auch wirklich wichtig, dass sie alle immer abwechselnd sind. Ich krieg die Krise, wenn jemand da irgendwie striegelt und dann fährt man mal zwei Bahnen in die eine Richtung und dann wieder eine in die andere und dann drei wieder hoch. Junge, ich hätte meinem liebsten der Google rumdrehen, wenn das sowas macht.
Aber du bist ein richtiger OCD-Patient. Volle Kanne.
Warum?
So ein richtiger Ordnungszwang, was das angeht. Aber ist ja auch, sieht ja auch schick aus. Du bist ja dann der Flächendesigner da quasi.
Ja,
du bist
eben.
Ja quasi Landschafts-
eben. Und ich denke halt,
Bildner.
Ich denke halt, es ist ja nicht, also es kostet mich ja kein Geld, das sauber zu machen und das gleichmäßig, weißt? Wenn ich dadurch,
ja, dass genau.
ich es gleichmäßig mache, jetzt eine Stunde länger brauchen würde, dann würde ich auch sagen, ja, steht ja in keinem Verhältnis, aber es kostet mich ja keine Zeit und kein Geld, das einfach immer sauber und gleichmäßig zu machen. Und deswegen gehört es für mich einfach dazu. Also ist für mich selbstverständlich eigentlich.
Ja, und andere Leute, die sich das angucken, denken sich, oh, geil. Mhm.
Ja, ist so.
Auch wenn sie dich nicht kennen, denken die sich darüber, Mann, Junge, was ein Macher. Mhm. Was ein Macher, der das war.
Ey, ganz witzige Story. Du kennst schon mich ja von der Rampe. Da waren wir doch auf dem Daheimfest. Und vor zwei oder vor drei Jahren war ich unten am Uracher Wasserfall, also es ist so, wurde schon prämiert zum schönsten Wanderweg Deutschlands oder so. Und wir haben da unten die ganzen Flächen an diesem Wanderweg entlang, die gehören auch zum Gestüt. Und ich war da unten und bin da am Striegeln und Micha von der Rampe hat original oben vom Rutschenfelsen heißt der, vom Rutschenfelsen eine Story runter und ich fahre da unten gerade und ziehe meine Bahn. Und dann sehe ich in dem seiner Story, sehe ich, wie ich das unten mache und es alles akkurat und sauber und es ist einfach auch befriedigend. Man muss sagen, es ist einfach auch befriedigend, wenn man von der Fläche wegfährt und man weiß, es ist alles sauber.
Junge, ich vermisse das so, mal wieder so ein paar Bahnen zu ziehen und auch mit einem Grubber oder mit einer Scheibenegge und so auch mal wieder so ein paar Beete zu machen und hier und da und man überlegt sich dann, ach, wenn ich das so mache, dann sieht das auch bestimmt geil aus und dann machst du beim Säen, auf den Ecken machst du so schön so ein Karo-Muster
ja, genau.
von innen nach außen, damit das immer schick aussieht
ja,
und so.
Ja.
Da kannst du nichts verkaufen, ne? Aber es sieht geil aus.
Ja, es gehört einfach dazu. Ich finde es, das ist einfach
verpflichtend. Ich finde, da sollte es Flächenprämie für geben, weil es schön aussieht. Ja. Wenn wir uns schon darum kümmern, die Landschaft schön zu machen, dann sollte es dafür auch was geben.
Ja, ist so. Nee, ist echt so. Nee, aber für mich ist sowas echt wichtig. Ich muss ehrlich sagen, bei der Glas-Spurführung bin ich noch nicht so ganz drin und ich glaube, wir haben da auch die Flächen nicht drin. Ich fahre da immer mit AB-Spur. Also ich fahre praktisch eine Fläche rein und ziehe mir eine AB auf einer Länge entlang. Und wenn ich aber die erste Bahn, sage ich mal, in Richtung Süden fahre, ich fahre dann immer so, dass ich zum Schluss noch zweimal außen rum fahre. Und dann fahre ich die äußerste Bahn so, dass parallel zu meiner dritten Bahn, mit der ich ja anfange, dass ich die äußerste Bahn auch auf der Seite in Süden fahre, damit sogar mein Vorgewende noch richtig rum ist. Das heißt, ich fahre Vorgewende einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn, damit selbst das Vorgewende nicht reinkackt. Oder auch wenn irgendwie ein Masten drin ist oder eine Insel. Ich fahre zweimal um den Masten rum oder um das Wäldchen oder um einzelstehende Bäume. Einmal im Uhrzeigersinn, einmal dagegen. Damit es danach auch aus der Luft immer sauber aussieht. Ich weiß, ich finde, vielleicht
okay, ist dann kannst du, dann kannst du aber nicht mehr sagen, dann kannst du aber nicht mehr sagen, dass es dich keine Zeit kostet, weil dann musst du einmal umdrehen. Das kostet ein bisschen Zeit.
Ja, okay, aber das sind 10 Sekunden.
Ja, weißt, keine Sorge.
Also ich meine, das ist eine Walze, die hängt eh nicht am Dreipunkt, die läuft sowieso ständig hinterher. Das heißt, zum Umdrehen musst du entweder, wenn du ein scharfes Eck hast, sowieso zurücksetzen oder du ziehst eh einen Kreis und dann macht es keinen Unterschied, ob du den Kreis jetzt auf 180 Grad drehst oder um 90 Grad.
Ist dann, ach so, ja, na okay. Dann du fährst auf der Ecke quasi sowieso immer
nicht immer, 270er. Nee, nicht Kurve. Immer, aber manchmal schon. Und dann muss ich echt sagen, dann spielt es wirklich keine Rolle mehr. Ja, aber egal, also das
ja, okay.
und ganz wichtig, ich weiß nicht, in der letzten Folge haben wir ja darüber geredet und das muss ich noch klarstellen, bevor du dein Update machen darfst, das muss ich noch kurz klarstellen, es ging ja um die Lupinen, dass wir die geimpft haben. Ich habe ja damals gesagt, das ist so ein bisschen wie habe ich es beschrieben?
Wie der Schwefel.
Ja, aber das war nicht richtig, das muss ich klarstellen, der bessere Vergleich wäre gewesen, das mit Joghurt zu vergleichen, weil du brauchst ja im Joghurt auch die bestehenden Kulturen. Und wenn du einen neuen Joghurt ansetzen musst, dann nimmst du immer ein bisschen bestehenden Joghurt mit rein, um die Kulturen dann eben zu übertragen. Und das wäre vielleicht der passendere Vergleich, weil du ja, ich sag mal, die Bakterien und die Rhizobien erstmal in den Boden bringen musst. Und wenn da noch nie Lupinen waren auf der Fläche, dann sind diese Rhizobien im Boden nicht vorhanden. Und dann musst du diese erstmal im Boden etablieren, damit sich diese Knöllchenbakterien bilden können. Und das ist ein besserer Vergleich, wenn man das mit einem Joghurt vergleicht, als mit einem Schwefel, der den Stickstoff verfügbar macht. Weil es geht nicht ums Verfügbarmachen, sondern es geht ums erstmal Ansiedeln davon. Das wollte ich noch kundtun zur letzten Folge.
Hm.
Genau. Aber das.
Ja, da war ich mir auch nicht so sicher, ob das so richtig passte. Ja, es kommt ja darauf an, was du genau vergleichen willst, den Prozess in der Pflanze. Oder das mit den Kulturen, mit den Bakterien, ist ja klar, sind ja am Ende Bakterien. Mhm. Und ist ja im Joghurt, meine ich, auch so.
Mhm.
Abgesehen, wenn es jetzt ein Sauerteig ist mit der Hefe, mit der ist ja ein Pilz. Aber dass du die dann da erst hinbringen musst. Aber die sorgen ja dafür, dass die Pflanze elementaren Stickstoff aus der Luft verwenden kann. Mhm. Und nicht aus dem Boden ziehen muss, so gesehen.
Ja. Ja.
Und eben nicht aus dem Boden. Ja, genau. Und der Stickstoff und der Schwefel ist ja eigentlich, der hilft ja, den Stickstoff aus dem Boden zu holen. Genau wie eigentlich alle Spurenelemente, die du brauchst auch.
Ja. Das genau. Verfügbar machen. Das
okay.
Verfügbar machen ist ja ein Unterschied zum überhaupt Ansiedeln. Das muss man schon differenzieren, finde ich. Aber jetzt gerne, beziehungsweise, das könnte ich jetzt noch erzählen, Lupinen sehen, war mega interessant. Ich meine, das ist ja dann so ein, dieses Impfen, das ist wie so ein grünes, ja, wie soll ich das, das ist so ein grünes Mittel. Und dann haben wir das halt mit so einer Gartenspritze da so drauf gesprüht und dann mit der Schaufel immer so vermischt. Und dann haben wir natürlich hier mit der Taro gesät. Und das war schon ein geiles Feeling, muss ich sagen. Also ich finde mich so langsam rein in diese Sämaschine. Und wir haben ja diesen zweigeteilten Fronttank, wo wir dann, und auch eine doppelte Dosiereinheit auf der Sämaschine hinten. Das heißt, theoretisch gibt es 4 Ausläufe vorne am Fronttank und das ist dann schon recht umfangreich, auch zum Abdrehen und so. Aber wir haben es gut hinbekommen. Und dann, wenn man es dann so erfolgreich macht und dann auch mal ein paar Mal, also wir haben dann für eine andere Sorte nochmal neu abgedreht, weil wir da dann nur noch 160 Kilo sehen wollten. Und sich da dann mal so reinzufinden und das Ganze zu verstehen, das war schon geil. Also es macht schon auch Spaß, neue Sachen zu lernen, neue Herausforderungen zu haben und das, weiß ich nicht. Wollte ich einfach noch kundtun. Hat mir viel Freude bereitet. Aber jetzt gerne zu deinem Update. Was steht an bei dir?
Freut mich, dass dir das Freude bereitet. Ich hoffe, dein Raps blüht auch bald.
Ah, vergiss es, ey. Bei uns ist ja teilweise noch komplett grün. Heute auch wieder. Da gucken noch nicht mal die gelben Knospen raus, bevor sie zur Blüte werden.
Ja, unsere fressen die Käfer beide weg.
Was ist für euch?
Aber der blüht auch schon. Der blüht auch schon mittlerweile. Der Raps. Schon seit einer knappen Woche jetzt.
Okay, und willst du eine Blütenbehandlung machen bei dir?
Auf jeden Fall. Wir haben kein. Also, kurzes Update. Wir sind eigentlich voll in der Vegetationsphase.
Mhm.
Generatives Wachstum überall jetzt mittlerweile. Vom Vegetativen, ne? Also die Bestockung ist eigentlich überall abgeschlossen. Jetzt geht's ins Höhenwachstum. Beim Raps ja schon länger, aber. Wir haben Weizen kurz gespritzt, wir haben ein bisschen Fungizid gegen den Rost mit reingelegt und ein paar Spurenährstoffe und so. Da ist eigentlich alles in der Reihe, aber im Raps haben wir zum Beispiel nicht kein Wachstumsregel und kein Fungizid gefahren bis jetzt im Frühjahr. Wir haben nur mal Insektizid und ein bisschen Spurenelemente gemacht. Dafür wollen wir jetzt aber eine ordentliche Blütenbehandlung machen, die steht dann bald auch an. Ich frage mich, ob das jetzt alles so richtig war. Ich muss mal gucken, weil wir ein bisschen Frostschäden haben, aber die haben eigentlich gefühlt alle, überall so ein bisschen die wegen der Witterung die Stängel aufplatzen. Mal gucken. Aber der sieht eigentlich echt gut aus und dann machen wir, denke ich, Ende der Woche machen wir Blütenbehandlung. Ja, und es geht jetzt bald los mit Maislegen. Da sind jetzt alle Vorbereitungen dabei. Unser Werkstattmann ist zwar jetzt wieder krank war im Krankenhaus. Das wird auf jeden Fall sportlich die Woche, das kann ich dir sagen. Schauen wir mal, wir müssen vorbereiten für Maislegen. Ich bekomme einen Achter zu Besuch, so wie es aussieht.
Mhm. Fürs Maislegen, 8,32 oder was?
Nicht fürs Mais, also ich wollte damit Bodenbearbeitung machen, aber ja. Mal gucken. Dann habe ich noch ein Videodreh, dann habe ich noch, halte ich noch einen Vortrag. Dann, ich muss mal gerade auf den Kalender gucken. Hier.
Dann kommt Nils noch
Und über den
vorbei,
will
macht
ich
eine neue
mittlerweile.
Doku.
Ja, tatsächlich. Also diese, also in der kommenden Woche passiert alles. Also jetzt gleich müsste Nils hier eintreffen. Dann machen wir Montag quasi Doku-Tag. Habe ich eigentlich noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die
Ey,
ich auch noch
aber
erledigen muss, weil ich Dienstsachen.
weißt du, was
Wie?
ich nett finde von
Ja?
dir, dass du dieses Mal, wenn Nils hier eintrifft bei dir, dann auch da bist? Weil sonst kommt ja Nils immer hier an und Bärbel kümmert sich dann.
Ja.
Aber
Ach, er wird immer behutsam mit
sehr
mir
vorbildlich,
aufgenommen.
dass du dir dieses Mal die Zeit nimmst, auch vor Ort zu sein.
Ja.
Ja,
Aber,
erzähl.
ja, okay, machen wir weiter. Dann habe ich Dienstag einen wichtigen Biogastermin, wo es ein bisschen um die Zukunft geht. Genau, am Mittwoch halte ich einen Vortrag. Donnerstag habe ich einen Probetag für eine Auszubildende. Und aber auch erst für in 2 Jahren, weil wir ja eigentlich noch nicht ausbilden, die nächstes Jahr und übernächstes Jahr weiß ich auch noch nicht. Genau, 8:32 kommt, dann hab ich noch einen Dreh, dann habe ich Sonntag nochmal Dreh mit NDR für 3 Tage.
Alter.
Ja, und ganz viel Zeug für den Betrieb zwischendurch. Das wird auf jeden Fall richtig sportlich. Also die Woche, die jetzt kommt, die wird geisteskrank, das kann ich dir sagen.
Gut,
Donnerwetter.
dass wir jetzt hier Sonntagabend aufnehmen, dann haben wir das wenigstens schon mal für diese Woche
Ja,
erledigt.
genau, deswegen wollte ich das auch unbedingt, weil sonst wäre da auf jeden Fall nichts von geworden.
Ja, okay. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, okay, dann bin ich mal
Und es muss ja
gespannt.
auch mal wieder ein bisschen Futter geben. Ich habe hier, Yannick hat mir, Yannick, Grüße gehen raus an Yannick Kolkhorst, hat mir auch schon geschrieben, Klaas, was ist da los? Wo bleiben die Folgen? Ich sag, ja, Mensch, letzte musste leider, ja, wie soll man sagen, ausgesetzt werden, aber wir sind wieder am Start.
Und
Immerhin.
wir haben ja auch einen Gast in Planung für eine der nächsten Folgen. Wird auf jeden Fall auch interessant. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen,
Ja.
aber nur zu viel verraten. Aber ich freue mich. Das wird auf jeden Fall auch interessante Einblicke geben, denke ich mal. Die junge Dame, die uns da berichten kann.
Ja, wir dürfen nicht immer so viel spoilern und dann nicht sagen, wer es
Doch,
ist.
finde ich schon. Dann bleiben die
Deswegen
Leute
müssen wir
dran.
jetzt ein Thema wechseln. Das ist immer doof. Das ist immer assi, weißt
Nee,
du? Das ist immer
nee.
assi, wenn du was anteaserst und dann redest du am besten noch 10 Minuten drüber und dann sagst du aber gar nicht, worum es geht.
Hey, ich habe jetzt nur 20 Sekunden erklärt, dass der Gast interessant wird. Ich will die Leute ja catchen, dass sie
Ah, okay.
weiterhin zuhören.
Ja. Ich sag das nur.
Ja.
Okay, ja, also in der nächsten Folge. Kriegen wir hin. Ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was haben wir noch? Es stehen noch ein paar Events an jetzt. Kennst du das OMR-Festival?
Um was geht's?
Das ist Online-Marketing Rockstars, also das ist so ein Marketing-Festival in Hamburg. Gibt es auch schon länger und ist immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Event für alle Leute, die irgendwie im Marketing
Ach
arbeiten und
so,
alles, was
doch.
so, ja,
Meine
ein bisschen
Schwester hat es
Influencer und
mal
so aufgeht,
erzählt, da
angeht.
ihre WG-Mitglieder da, die waren da auch früher aktiv.
Genau. Und da bin ich tatsächlich eingeladen, in die Creator Lounge. Schauen wir mal, ob das alles so klappt zeitlich, weil das ist nämlich Anfang Mai. Ja, das wird interessant. Und ich habe echt noch ganz viele Projekte, die ich noch abarbeiten muss. Alles aufeinander. Und zwischendurch will man zwischendurch auch noch ein bisschen leben, aber im Moment muss das ein bisschen warten.
Ja,
Aber
andere Frage, es waren doch nebenher auch noch Prüfungen, oder bevor du das jetzt vergisst, noch zu erwähnen.
Ach so, ja, genau. Letzte Woche hatte ich noch ein Modul. Letzte Woche war ich nicht zu Hause. Da habe ich eigentlich versucht, alles Mögliche mir remote zu machen. Das hat gar nicht so schlecht geklappt. Ich meine, die so wichtige Termine vor Ort, die fallen halt aus dann. Aber die Jungs haben das echt gut gemacht. Wir haben ja auch jeden Montag mittlerweile ein Meeting. Da war ich in der Uni, habe integrierten Pflanzenschutz als Praxismodul nochmal gemacht. Das wollte ich nochmal machen, also ich hätte quasi kein Modul mehr gebraucht für den Master, aber ich habe es gemacht, um nochmal ein bisschen Praxiserfahrung in der Unkrautbekämpfung nochmal zu kriegen. Wenn man jetzt schon ein paar Hektar Ackerbau verantwortet, sage ich jetzt mal. Ich meine, unsere Jungs sind da ja gut drauf, aber man will es ja selber auch ordentlich wissen.
Ja.
Ja, und damit ich nochmal ein anderes Modul rausschmeißen kann mit einer schlechteren Note. Ja. Oder welche Prüfung meinst du jetzt?
Ja, du warst
Die
ja
anderen
diese
habe ich
Woche
ja
jetzt
alle.
nochmal In Hohenheim. Und dann, was hattest du drin in der Story? Noch
Genau.
irgendwie 60 verschiedene Unkräuter noch bestimmen und so?
Ja, genau. Auf dem Ehinger Hof war das. Das war, ist ein Versuchsgut von denen, von der Uni. Und da ging auch alles. Grüße gehen raus an den Herrn Flugfelder. Der ist da auch Versuchsingenieur, soweit ich weiß.
Auch ein geiler Name für das,
Oder
dass
ich weiß,
man,
oh, ich
oder
weiß,
passender
ich darf jetzt
Name.
nicht zu viel sagen. Ich kenne die genaue Jobbezeichnung nicht. Auf jeden Fall arbeitet er auf dem Hof. Und ist auch so ein bisschen unterwegs und guckt ab und zu unseren Content, soweit ich weiß. Und ja, da haben wir uns echt ein paar interessante Sachen angeguckt. Auch so ein sehr alternative Verfahren teilweise, auch mit Untersaaten und so weiter, wo man so als ich sag mal, ökonomisch ausgerichteter dann wird denken, weiß ich jetzt nicht. Aber muss halt ausprobiert werden, damit man am Ende Schlüsse ziehen kann. Also ist schon richtig, dass die das da machen.
Ist das der
Und
Hof,
dann
wo
halt.
da neben dem Landwirtschaftsmuseum ist? Da in,
Nee,
eigentlich da in dem
also
Eck, wo du
Landwirtschaft, das
gewohnt
ist.
hast, oder nicht?
Nee, der Ehinger Hof ist noch eine Dreiviertelstunde davon weg.
Ah,
Und weiter
okay.
westlich.
Ah, okay.
Das ist nochmal woanders, genau. Und ja, aber die machen da echt viel. Die haben auch so Miscanthus-Langzeitversuche, machen die noch Pflanzenschutzversuche, alles Mögliche eigentlich. Das ist schon interessant. Und ja, das haben wir uns ein bisschen angeguckt. Bonitur, also wie man da Versuche anlegt, dann halt integrierten Pflanzenschutz, wie man, ich sag mal, mit Fruchtfolgen und mit Zwischenfrüchten und so Pflanzenschutz machen kann, aber natürlich alles, was Herbizidwirkungsweisen angeht und so weiter und so fort. Und halt Unkräuter lernen. Und wir mussten für die Prüfung wirklich eine Palette von 60, 70 Unkräutern erkennen. Die waren da in Pötten. Da war dann der deutsche und der lateinische Name da dran. Und in der Prüfung wurden uns fünf vorgesetzt. Und da mussten wir innerhalb von 5 Minuten halt den deutschen und den lateinischen Namen aufschreiben.
Boah.
Dafür musst du natürlich alle lernen, weil du weißt ja vorher nicht, was genommen wird. Und das war, also manchmal hast du es auch echt schlecht erkannt, weil die Pflanzen, ich sag mal, kennst du den nacktstängeligen Bauernsenf?
Junge,
Schon
Alter,
mal gesehen,
geh
schon
nach
mal
Hause.
gehört? Ich vorher auch nicht. Und das war einfach so ein Pott. Da waren so zwei zierliche kleine Keimpflänzchen. Das hättest du niemals erkannt. Und die ganzen anderen Ackersteinsame oder Frauenspiegel und so. Weißt du, wie ein Frauenspiegel aussieht?
Also nicht in Unkrautform.
Ja, genau. Ne? Ich meine dann Ackerfuchsschwanz und so, das kriegt man ja hin, aber dann 8 verschiedene, 10 verschiedene Hirsearten. Wenn du draußen im Feld bist, ich habe ja nicht Landwirt gelernt und wir hatten auch im Agrartechnikstudium jetzt nicht unbedingt physisch, also war Corona, ehrlicherweise. Da hatten wir keine Praxiserfahrung im Pflanzenschutz, da waren wir nicht draußen. Ich habe in meinem Bildungsweg nicht einmal Unkräuter oder Herbizide oder sonst irgendwas gelernt. Nichts. Phytopathologie gar nichts. Das war alles quasi, was ich zu Hause mitgekriegt habe vom Pflanzenschutz, was ich hier und da mal aufgenommen hat oder was man sich mal nachgelesen hat, aber nichts quasi im reinen Bildungsweg. Deswegen war es jetzt schon gut, dass ich da war, aber dass du einen Allopecurus myosoridis am Ende erkennst, weiß ich jetzt auch nicht, was du damit machen sollst.
Hab ich dir
Muss
mal erzählt, wie das in meiner Abschlussprüfung, in meiner Gesellenprüfung zum Landwirt lief? Da ging es nämlich auch, also man muss ja, das ist ja zweigeteilt, einmal eben Pflanzenbau und einmal tierische Erzeugung, pflanzliche Erzeugung. Es war so geil, es war Sommer, so ein bisschen nach der Ernte und erst musste ich in Grubber alle Bauteile bestimmen, für was sie sind, und dann eine Sämaschine. Und dann musste ich die Sämaschine mit Zwischenfrucht abdrehen und anhängen. Und da hatten wir so, was war das, so ein Case, so ein Maxum da. Und anhängen und dann eben Wolke machen beim Traktor praktisch. Und dann sind wir raus auf den Acker gefahren. Es war staubtrocken. Es hatte 6 Wochen nicht geregnet. Und wir laufen so auf dem Acker rum, nicht ein einziges Unkraut, gell? Und dann so, ja, Unkrautbestimmung, Herr Ullmann. Und ey, wirklich, wir haben genau eine einzige Unkrautpflanze auf diesem ganzen Acker gefunden. Und dann lastet natürlich alles auf diesem einen Unkraut. Und ich guckte so an und das war so ein bisschen ineinander verdreht. Und dann wusste ich, okay, so 50-50-Chance, entweder Windenknöterich oder Ackerwinde. Weil das so, du hast es halt so rein von der Logik her, das ist so in sich verwunden, so verdreht. Das muss eins von den beiden sein. Und ich sag einfach, ich war mir nicht sicher, was es war. Ich sag, ja, Ackerwinde. Hey, Herr Ullmann, sehr gut. Dann waren die richtig angetan von mir. Und es war einfach die einzige Chance, die die hatten, mich zu prüfen. Und die hatte ich halt richtig. Und danach, da war das Thema durch. Ich glaube, ich hatte dann in pflanzlicher Erzeugung 1,7 und in tierischer Erzeugung 1,4 oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat es halt mega gut funktioniert. Aber wir hatten wirklich diese eine einzige Chance, mein Wissen über Unkraut zu prüfen. Und es hat funktioniert und damit war das Thema durch. Also jetzt nicht, dass ich da, Alter, dass ich da völlig planlos bin, aber jetzt 60 verschiedene und die, wo du da, ich meine die ganz normalen, was wir halt bei uns in den Beständen haben, oder da findest du halt einen Ehrenpreis, dann findest du diese Windenknöterich oder Ackerwinde, dann findest du Klettenlabkraut, Taubnessel, solche Sachen, weißt du, das ist ja so, oder so ein Spitzwegerich, was dann mal wieder so hoch wächst zwischendrin, oder eine Kamille. So, aber das sind so diese Standard-Unkräuter, die man halt hat. Die kannte ich
vorher auch.
So, genau, ja, das sind die, wo so jeder weiß. Und ich glaube, in der Gesellenprüfung reicht es auch aus, wenn du diese Standard-Unkräuter halt einfach bestimmen kannst. So. Aber da ist es natürlich bei dir nochmal ein ganz anderer Umfang. So viel dazu.
Wie ich hätte es auch nicht gedacht. Also alle haben auch gesagt, ja, jetzt müssen wir die ganze Scheiße alle lernen. Und dann sind sie so, ja, kriegst auch ein Buch dazu. Ja, was, aber in 5 Minuten in einem Buch kannst du ja keine Unkräuter finden. Wie willst du das machen in 5 Minuten?
Die musst du
schon erkennen.
Genau, du musst dann schon wissen, wo du was findest oder zumindest in welche Richtung das geht, damit du dich im Buch zurechtfindest.
Ist so. Aber es war echt nicht schlecht. Also es war halt 70% war schriftliche Klausur und 30% war eben diese praktische Prüfung. Und die praktische Prüfung war in 4 Blöcken. Ich hatte Spritze, Striegel, Versuchsaufbau und eben Unkräuter erkennen. Hacke gab es noch, aber... Ja, jeder hatte 4 von 5. Konnte man sich nicht aussuchen. Ne? Und war wirklich gut, einfach jetzt mal so Crashkurs eine Woche, jetzt nochmal richtig Vollgas was reingeprügelt zu bekommen. Mhm. Um da einfach nochmal ein bisschen auf dem Damm zu sein. Und dann dachte ich auch da erst, Junge, was wird davon? Aber es war eigentlich gut zu lernen und vor allem, wenn du aus der Landwirtschaft kommst und so ein bisschen Basiswissen hast, dann ist das alles gut möglich. Ne? Mhm. Wenn ich ehrlich bin, war ich auch teilweise in den Lerneinheiten nicht immer vor Ort, wenn zu Hause wieder irgendwas gebrannt hat oder die Biogasanlage wieder irgendwelche Sprenzgänge gemacht hat, da habe ich mich lieber rausgesetzt und dann einfach telefoniert und geguckt. Und war auch teilweise, keine Ahnung, ein bisschen in der Nacht wach und konnte dann ein bisschen für mich arbeiten. Dafür musste ich dann halt morgens ein bisschen aussetzen. Ist eigentlich nicht die feine Art, aber was willst du halt machen, wenn zu Hause der Busch brennt, ne? Ja, nee, aber ansonsten war auf jeden Fall cool, war eine coole Truppe, muss man ehrlich sagen. Und also, ja, ich wünsche mir eigentlich manchmal, dass ich sowas nochmal gechillter, ohne die Verantwortung zu Hause, einfach mal nochmal mitnehmen kann und das so richtig genießen kann und das mal richtig einvernehmen kann, weil ich hätte bestimmt auch eine bessere Note gekriegt, wenn ich damit nochmal mich ein bisschen intensiver beschäftigt hätte und das den Stoff noch ein bisschen mehr angeguckt hätte. Das wäre schon sinnvoll gewesen, aber ja, gut, so ist es halt. Aber man muss auch sagen, ich dachte echt, ja, in dem Moment, wenn du das lernst, denkst du, schon viel Unkräuter und die ganzen Wegmechanismen von den Herbiziden und so ist schon alles relativ, also schon auch komplex. Ne? Also wenn du die ganzen ALS-Hämmer, die Bleacher und so weiter, wenn du das alles da behandelst und die ganzen Wegmechanismen auch chemisch da einmal durchgehst, das ist super interessant und auch super hilfreich, um Pflanzenschutz zu planen zu Hause. Aber dann kommst du zu Hause an. Ich war jetzt eigentlich das ganze Wochenende irgendwie im Büro oder habe ein paar Sachen gemacht, weil auf dem Betrieb jetzt nicht so viel los war. Die Jungs haben gut was geschafft. Ich habe heute im Büro gesessen, ein paar Sachen für die Biogasanlage vorbereitet. Dann sind in so einem Ordner 40 PDFs mit irgendwelchen Gutachten, Genehmigungen und all so ein Scheiß, wo du irgendwelche Sachen raussuchen musst, um für die Zukunft zu planen. Und dann denke ich mir, Junge, da lerne ich doch eigentlich lieber Unkräuter, als mich durch diese Scheiße durchzuwühlen und das versuchen zu verstehen.
Ist so, ehrlich. Ist so. Und dann macht aber auch dieses Praxisnahe, macht dann auch wieder Spaß. Dann auch mal wieder draußen auf dem Versuchsfeld zu stehen und es einfach mal wieder anzugucken und wieder anfassen zu können, ist halt einfach, ist ja auch das, warum wir den Beruf machen. Wir machen nicht den Beruf, um Akten zu wälzen und irgendwelche Ordner zu verwalten oder so. Das ist ja eigentlich so dieses schwierige Beibrot, das eigentlich keiner von den Landwirten machen möchte oder Bock drauf hat. Aber es gehört halt leider dazu.
Genau, und deswegen habe ich mir jetzt auch Claude Pro geholt. Also ich habe ChatGPT Pro hatte ich jetzt schon länger, aber Anthropic war ja jetzt ja relativ stark im Wachstum, auch weil die relativ gute, ich sag mal, Onboard-Funktionen auf dem PC etabliert haben, wo man auch so Arbeitsabläufe und so ein bisschen besser erledigen kann. Und ich versuche jetzt eigentlich möglichst viel Bürokratie und so zu, also, ja, weiß ich nicht, aus der Ferne übers Handy oder so machen zu lassen und halt ein bisschen mit KI zu automatisieren, was geht zumindest. Weil du gehst einfach ein im Büro, ne? Und du willst ja am Ende, und Videos willst du auch noch drehen, du willst noch ein bisschen draußen was machen. Am Ende bist du dafür da, draußen zu managen, was geht, und möglichst wenig im Büro zu sitzen. Erstmal, weil es nicht so viel Spaß macht, aber auch, weil du ja ein bisschen an deiner Arbeit dran sein willst, ne? Und deswegen versuche ich das mal. Ich versuche das dann mal auch ein bisschen zu teilen auf Social Media, was man da so erreichen kann oder nicht, weil es schon auch ein bisschen komplex ist, aber mal gucken. Kennst du Claude?
Nee, habe ich mich nicht damit befasst. Ist halt auch ein KI-Tool, ja, oder?
Wo welche großen KI-Modelle oder Chatbots, sage ich jetzt mal, also Claude ist schon mehr als ein Chatbot, aber ist Claude von Anthropic. Anthropic ist ja auch so eine Auskopplung von Leuten, die von OpenAI weggegangen sind. Dann gibt es ja Google Gemini, Grok von XAI, von Elon Musk, und ich weiß nicht, was es noch gibt. Es gibt noch ein paar andere Modelle, aber das sind so die größten. Ja, da gibt es ja jetzt auch das ist ja auch ein richtiges Wettrennen zwischen denen, ja, was da abgeht.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja konkurrenzbelebtes Geschäft, oder? Also es ist ja gut, dass sie sich gegenseitig hochbetteln, weil jeder ja dann übel den Ansporn hat, wieder mehr zu können oder wieder besser rechnen zu können, damit die KIs sich gegenseitig praktisch nach oben betteln. Das ist ja absolut Sinn
der Sache. Das stimmt. Das bringt aber in dem Spezialfall AI immer das Problem, dass Sicherheitsvorkehrungen eher beiseite gelegt werden. Hauptsache, man ist schneller als die anderen. Und wenn sich so ein Ding, das ist halt, also da bin ich ehrlich, da bin ich ein bisschen gespannt, wie es in Zukunft aussieht, weil sobald du was erschaffst, was wirklich deutlich, deutlich intelligenter ist als wir, und wenn sich das verselbstständigt, dann wird's interessant, ne? Und deswegen muss es eigentlich die Sicherheit Nummer 1 Kriterium da sein, und der Wettbewerb koppelt dann eigentlich wie immer dann so ein bisschen die Sicherheit aus, und die Sicherheit kann dann oft nur durch Gesetzgebung irgendwie erzwungen werden, aber das ist so ein komplexes Thema. Ja. Aber ich sag mal, ist es gibt ja diese Godfathers of AI, also so, ich sag mal, die Urforscher, die da so dran forschen, und die appellieren halt hart daran, vorsichtiger vorzugehen und generell ein bisschen auf Sicherheit zu plädieren und dem Ganzen ein bisschen Regulation einzugeben, dass man sich da nicht ins Aus katapultiert damit, weil das kann schon sein, ne? Also, schauen wir mal. Ich will jetzt auch nicht irgendwie der Schwarzmaler der KI-Bot sein, ne? Also nee, aber wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann ist das schon ein bisschen besorgniserregend manchmal. Weil ab dem Punkt, wo du nicht mehr verstehst, wenn du eine Eingabe machst in das Modell und du hast ein Ergebnis und du verstehst den Weg dazwischen nicht mehr. Wenn du selber was programmierst oder wenn Menschen was selber programmieren, dann ist das ja eigentlich immer der Fall. Aber wenn du das nicht mehr verstehst, weil die KI auch nicht mehr in normaler Sprache kommuniziert und rechnet und so, und sich das dann irgendwann verselbstständigt und du da keinen Zugriff mehr hast oder wie auch immer, und du baust Systeme auf mit diesem Zwischenschritt und du steigst da selber nicht mehr durch, dann bist du irgendwann ganz schön angreifbar. Und auch durch die KI selber. Und das kann zum Problem werden, denke ich. Cool.
Ja, ich glaube heutzutage, ich meine, man googelt ja eher seltener, heute fragt man halt kurz mal ChatGPT. Und ich glaube, dass sie ja die verschiedenen AIs sich ja auch so spezialisieren und die einen können wieder das eine besser und die anderen das andere. Und ich glaube, heutzutage sich da komplett so drauf zu stützen oder das komplett abzugeben, ist ja vielleicht auch nicht der richtige Weg, sondern es ist ja eher so ein kleines Helferchen, oder? Dass du eben Abläufe optimieren oder verbessern oder schneller machen kannst, aber nicht, dass du die komplette Kontrolle oder die Verantwortung abgeben kannst. Das sollte ja nicht Sinn dahinter sein, sondern das eher als Mitarbeiter sehen, so eine KI, die halt dir Aufgaben abnimmt oder dich halt beim Umsetzen unterstützt, oder?
Genau.
Das ist eigentlich eher die Intention.
Genau. Ja. Aber es arbeiten ja eigentlich alle an einer KI, die alles kann, an einer allumfänglichen KI. Und das ist ja so ein bisschen die Sache. Im Moment machen die noch genug Fehler, ne? Muss man ja auch sagen, die Bots, aber das wird auch immer weniger.
Apropos Fehler, kennst du? Da gibt es ja auch so voll viel Reels auf Instagram, wo diese automatisch ausliefernden Kastenwägen da in China, Weißt du, die, wo ja so selber autonom
fahren.
Wo die
Schlaglöcher
ja,
fahren.
Oder dann rutschen dann die da auf dem Laub aus oder dann so rückwärts in so einen frisch betonierten Weg da reinfahren und der Mitarbeiter versucht, das so die Lichtschranke irgendwie mit seiner Schaufel zu durchbrechen und dann fährt das da halt so voll rein oder über irgend so einen Bordstein hoch und dann wackelt das ganze Ding so. Es ist so witzig, ohne Witz. Es ist, oh, es macht so Spaß, sowas anzugucken. Und da, ich meine, das siehst du natürlich auch, da kann noch so eine gute Technik drin sein. Oder einer, der schleift, da fährt so auf der Straße und schleift so ein Fahrrad mit. Da musst du dich ja auch fragen, wo der Fahrer von dem Fahrrad geblieben ist. Aber das, weißt, da sieht man dann, dass doch nicht alles funktioniert und doch nicht alles perfekt ausgereift ist. Aber irgendwie, ach, irgendwie ist dann auch wieder witzig. Nee.
Also ein bisschen Risiko muss man halt eingehen. Mhm. Das gibt's ja bei Menschen auch, die fahren.
Klar.
Aber da ist es halt wirklich so radikal. Ne? Da, ich glaube, in China sind die aber sowieso Hauptsache vorwärts, Hauptsache Fortschritt. Wir gehen da ein bisschen mehr Risiko ein. In den USA sind sie ja auch so. In Europa sind sie ja eher sehr vorsichtig, was es angeht. Wir haben ja noch nicht mal selbstfahrende Autos. Da sind wir ja gefühlt die Letzten auf der Welt.
Ja.
Aber dafür muss es halt immer hundertprozentig sein. Also das Risiko muss so gering sein, dass es dann zugelassen wird. Aber wenn du dir solche Videos anguckst, denkst du ja auch, ja, ist vielleicht auch besser so.
Ja. Ja, ist so. Ist so.
Ja, ja. Aber hast du mal so humanoide Roboter schon gesehen?
Ja, da gibt's ja genauso die geilen Reels, wo er dann in irgendeinen so Spiegel reinrennt, weil er es nicht checkt und lauter so Sachen. Hast du auch schon gesehen? Ja, ich meine, es ist natürlich richtig, daran zu forschen und es weiterhin zu verbessern, aber ich glaube, es hat noch niemand was entwickelt, wo dann eben perfekt ist und ohne Fehler. Aber ich meine, natürlich, du kannst die Fehler nur beheben, indem du wieder weiter forschst und wieder weiter machst und das ist halt ein Weg, oder? Den muss man halt gehen.
Genau. Ja, und auch so, ich sag mal, so rudimentäre, repetitive Sachen, ne, also die sich immer wiederholen. In so Werken hier, BMW und so, die setzen ja auch humanoide Roboter mittlerweile am Band ein, um irgendwelche Sachen einzusetzen. Da ist es ja auch vielleicht richtig, ne, aber wenn es jetzt so richtig komplexe Denkaufgaben, also so, wie soll man sagen, auch ein bisschen philosophisch, so menschliche Sachen halt. Die sollten auch schon mal Menschen bleiben, weil am Ende ist es ja das, was uns ausmacht, also.
Ja. Ja, und ich meine, so 0815 Aufgaben, guck mal, meine Oma zum Beispiel, die hat irgendwo, ich weiß nicht, wie die Firma hieß, die hat da gearbeitet und die hat ihr Leben lang, hat die nur so Fahrradventile so gepresst, weißt, so ineinander, also das Ding rein, gepresst, raus und das nächste rein, so. So wirklich die stumpfsinnigste Arbeit überhaupt. Und für mein Empfinden ist es auch, also prägt es ja dann auch die Menschen. Also wenn du jetzt dein Gehirn nie beanspruchen musst während deiner Arbeit, dann stumpft es ja auch irgendwie ab oder es wird ja nie gefördert. Es gewöhnt sich ja an eigentlich diesen Standby-Zustand, wo du es nie so wirklich gebrauchen musst. Und dass solche Sachen Roboter übernehmen, macht ja einfach nur Sinn, so stumpfsinnige Sachen. Aber wie du schon sagst, alles aus der Hand geben sollte man nicht und will man ja zum Glück auch noch nicht. Das ist ja schon.
Da kommen ja irgendwann auch diese Argumente um die Arbeitsplätze auf. Ne? Ja. Wenn du sagst, ja, die Fabrikarbeiter, die nehmen uns die ganzen Jobs weg. Ja, oft entstehen ja auch mehr oder neue Jobs, die quasi die Maschinen dann überwachen, programmieren etc. Aber sind ja tendenziell schon eher weniger.
Ja, schon. Also wenn du jetzt mehr Leute brauchen würdest, um deinen Roboter, also wenn du zur Überwachung von deinem Roboter mehr Leute brauchen würdest, als der Roboter Arbeitsplätze einspart, dann wird es sich ja nicht mehr rechnen.
Naja, deswegen müssen sie ja weniger aber keine werden. Leute
kriegst, die im Werk arbeiten,
ja,
die keine Handarbeit quasi mehr machen, weil die Leute das nicht machen wollen, die wollen bessere Arbeitsbedingungen haben, dann kann das ja schon sein.
Ja.
In Anfangsphasen ja sowieso, aber ist so. Ne? Aber trotzdem, die Arbeitsplätze werden dann eher weniger und auch wenn diese ganzen Prozessautomatisierungen und Kontrollen auch über nichtmenschliche Systeme funktionieren, dann brauchst du ja auch wirklich immer weniger Leute für eine gewisse Wirtschaftskraft.
Ja.
Dann wird's halt schon auch irgendwann wild. Also schauen wir mal.
Also ich finde,
es ist ja jetzt schon so, dass in Beratungsfirmen oder sonst irgendwo, wo jetzt einfach einfache Sachen oder keine Ahnung PowerPoints bauen oder so oder beim Steuerberater vielleicht auch die Steuerberaterhilfen, die sonst so Fleißarbeiten in gemacht haben, dass die jetzt übernommen werden und deswegen fallen jetzt, ich sag mal so einfache Jobs teilweise auch weg irgendwann über die Zeit. Ja. Also bin ich auch gespannt, wo sollen die Leute denn hin?
Ja, also ich finde auch, sieht man jetzt auch immer mehr in den Restaurants, dass sie dann halt auch so Bedienungsroboter haben. Also die einen, sag ich mal, bei uns in Metzingen, da in der Almresi, der haben so einen Roboter, der fährt dann nur rum, dann stellen die ja nur das Geschirr drauf und der fährt dann halt in die Küche und bringt das Geschirr dann zum Abspülen. So, da finde ich es okay, aber wenn du dann irgendwann dein Essen gebracht bekommst
von einem Roboter. Ich finde, da geht dann auch das Persönliche verloren und auch irgendwie der Charme am Einkehren. Ja. Also dann finde ich schon, wenn du dich irgendwo hinhockst und scannst, ich meine, die Idee, einen QR-Code oder die Speisekarte online zu haben und einfach an deinen Tisch mit dem Handy dein Zeug zu bestellen, ist natürlich genial, weil es einfacher nicht geht und du musst nicht warten, bis eine Bedienung kommt, dass du dann dein Zeug bestellen kannst. Von der Sinnhaftigkeit ja mega gut, aber das macht es ja gerade aus, das Essen gehen, und dann wirst du eben bedienen und dann hast du jemanden, der sich eben um dich kümmert, und das ist ja eigentlich gerade der Charme, und wenn das mal verloren geht, das finde ich dann nicht geil. Also ich will auch nicht, dass alles dann von Robotern ersetzt wird oder von KI gemanagt wird. Das irgendwie finde ich dann auch
ja,
nicht mehr geil.
Das ist aber ja auch Freizeit, das ist ja menschliches Leben, Gesellschaftsleben, das juckt aber halt in einem Werk keinen.
Ja klar, natürlich, in der Industrie ist das natürlich wieder was ganz anderes, klar.
Ne, weil das ist ja direkt am, der Konsument möchte das nicht, ne, von einem Roboter bedient zu werden. Ja, okay, dann ist das Argument hinfällig. Ne. Der Konsument der Käufer von einem Auto interessiert das nicht, ob das Blech für die Motorhaube jetzt ein Mensch oder ein Roboter eingelegt hat.
Logisch. Das ist natürlich wieder eine ganz andere, ein ganz anderes Thema, klar.
Nee, also da wird das auch immer erhalten bleiben erstmal. Das denke ich auch. Irgendwas müssen wir auch noch tun, ne? So ist nicht.
Ja gut, aber ich meine, auch da wird es
immer schwieriger, mir auch in der Landwirtschaft Leute zu finden. Ich sag mal, in unserer kleinen strukturierten Landwirtschaft. Also ich glaube, der Osten hat da irgendwann, oder ich sag mal, die größer strukturierten Betriebe haben dann irgendwann die Vorteile, dass, wenn wir es dann rechtlich irgendwann mal wirklich dürfen, auf Flächen autonom zu fahren, und wenn sie die Maschinen und die KIs dann auch hinkriegen, dann könnte man da ja auch noch ein bisschen was sparen. Aber also ich glaube, die Landwirtschaft ist, was das angeht, relativ sicher. Wir können halt KI nutzen, um produktiver zu sein, um bessere Entscheidungen zu treffen, dies, das, tralala. Aber Arbeitsplätze ersetzen in der sowieso schon hochtechnisierten Landwirtschaft jetzt und hochmechanisierten Landwirtschaft mit unseren aktuell noch straßenrechtlichen Sachen, dass die Maschinen noch nicht autonom fahren dürfen, dann passiert erstmal noch nichts, glaube ich.
Ja, denke ich auch.
Dass da was eingespart werden kann.
Ey, bei uns, wenn mit einem Acker mit 15 A oder teilweise Streifen mit 3 Meter.
Also ja, das soll man ruhig eine KI machen, dann braucht man sich darüber nicht mehr aufregen.
Weißt du, ich meine, also da bist du als normal denkender Mensch unersetzbar, weil das wird niemals funktionieren.
Ja.
Nie.
Ja, also ich sag mal so, wenn wir irgendwann mal autonome Fahrzeuge bekommen, sowohl Autos, dann wird es ja irgendwann vielleicht auf Nutzfahrzeugen auch gehen, dann können die auch von Acker zu Acker fahren und tendenziell können sie auch irgendwann auch automatisch den Acker beenden. Aber wenn es halt 10 Millionen Parameter sind und das letzte Scheißding mit Wald und keine Verbindung und dies, das, tralala ist, so ein richtiges Spezialeck. Es geht entweder von Menschen oder es wird stillgelegt, weil keiner mehr Bock hat, das zu machen.
Ja, eben.
Die zwei Optionen.
Ja. Es bringt dann doch noch ein bisschen Hoffnung. Aber wie du sagst, klar, je größer die Strukturen, desto schneller kannst du dich ja auf, oder kannst du so eine Technik nutzen. Das ist natürlich klar. Wobei ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal als Thema, oder ich habe das mal so in den Raum gestellt, dass ich finde, dass die Gutsbetriebe, die wo eigentlich eher die größeren aneinanderhängenden Flächen haben, oft mit kleineren Maschinen arbeiten als die kleinstrukturierten. Also wenn ich jetzt denke, bei meinem Bauer, der ein 3, ein 4 und ein 5 Meter Gruppe hat, da sehe ich auf größeren Betrieben, die dann teilweise Äcker haben mit 14, 15, 20 Hektar am Stück, die fahren dann auf den großen Äckern lieber einen ganzen Tag mit der 3 Meter Sämaschine hoch und runter und machen eben durch das konstante Fahren auf großen Flächen trotzdem eine hohe Flächenleistung. Und die kleineren Betriebe, die dann eher Äcker mit 1, 2 Hektar haben, die haben dann eher größere Maschinen, weil die so viel Vorgewende und so immer zu machen haben, dass sie die großen Maschinen brauchen, um überhaupt auch hinterherzukommen. Also das muss ich echt sagen, habe ich schon oft festgestellt.
Hm. Okay. Das ist schon ein bisschen kontra irgendwie. Aber ich höre gerade, guck mal hier.
Da ist er da? Ja. Siehst Hallo, du, lieber
da,
Nils.
Siehst du, der angekommen ist? Warte mal, ich gebe dir mal. Also, ja, aber dann kannst du kurz einen Gastbeitrag hier machen. Okay. Eine kleine Überraschung am Ende.
Ja, hi, Juni.
Hallo, lieber Nils, lang nicht mehr gesehen.
Hi. Das stimmt. Wie geht's euch?
Oh. Ja, gut.
Über welche spannenden Themen habt ihr gerade gesprochen?
Wir haben gerade über große Trecker auf kleinen Flächen
gesprochen. Ja, ob die KI uns ersetzen kann, ganz wichtiges Thema.
Und dafür, ja, geht ja. KI war ein großes Thema. Was, okay. was denkst du aktuell über die Entwicklung der KIs? Vielleicht ein bisschen in Bezug auf Landwirtschaft. Aber
also generell gruselig. Landwirtschaftlich, boah, bin ich gar nicht so ein Thema drin. Das wirst du wahrscheinlich besser aus
ja,
der Praxis.
Haben wir eben ein bisschen drüber gesprochen, ja.
Aber gruselig auf jeden Fall.
Was genau findest du gruselig? Also wie siehst du das?
Videos, Fälschungen von Leuten und ja, Fakes einfach.
Ja.
Das ist...
Dass du irgendwann nicht mehr weißt, was du glauben sollst und was nicht, was echt ist und was nicht. Mhm. Das ist, das wird schwierig in Zukunft. Ja. Weil es halt auch eine große Gefahr ist, missbraucht zu werden einfach.
Ja.
Ich meine, es ist wie bei allem. Deswegen es wird immer mit einem positiven, also es wird immer so entwickelt, dass es einen positiven Nutzen hat, aber die böse Seite nutzt eben alles, was für positiv entwickelt wurde, eben auch fürs Negative. Das ist, aber ich meine, das war ja schon immer so in der Menschheit, oder? Man erfindet Atomkraft und möchte damit günstigen Strom erzeugen und zum Schluss wird eine Atombombe draus mit dem gleichen System, oder nicht?
Ja. Also ich glaube, die Geschichte der Atombombe ist schon auch ein bisschen anders mit Oppenheimer, glaube ich. Aber im Prinzip ist es so. Die haben da was geschaffen, was man auch schlecht oder als ja, negativ. Eine Atombombe kann man auf der Erde nur negativ benutzen.
Ja, was hat die für einen Vorteil? Also, schwierig da jetzt.
Die hat vielleicht einseitige Vorteile, aber wenn dann die Retourkutsche kommt, dann
genau, ist das ganz schön. Genau, vorbei. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt keine Pro-Kontra-Liste aufstellen.
Nee.
Okay, aber in Betracht dessen, dass Nils jetzt da ist und wir ja knapp eine Stunde haben, möchtest du noch irgendwas abschließend sagen? Sonst können wir wegen mir auch beenden. Es ist immerhin Sonntagabend um 23:45. Ich würde mich dann auch zu Bette begeben.
Gerne, können wir machen. Dann würde ich sagen, wir starten, Nils und ich, wir starten morgen in einen schönen D-Tag rein. Mhm. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Mhm. Viel Spaß euch.
Wir freuen uns.
Hey, ich habe vorhin schon gesagt, Nils, heute wird richtig Premiere. Du kommst bei Klaas an und Klaas ist tatsächlich auch daheim. Das muss ja ein ganz außergewöhnliches Gefühl sein.
Das ist wirklich außergewöhnlich. So oft ist das nicht vorgekommen.
Ja. Also gut, Jungs.
Okay.
Schönen Abend euch. Schafft's gut.
Gleichfalls.
Hau rein. Ciao.